Guten Morgen. Wie schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können. Heute am 16. Sonntag nach Trinitatis, nach dem Dreieinigkeitsfest, 24 Wochen nach Ostern, ein halbes Sonnenjahr nach dem Osterfest, feiern wir erneut die Auferstehung. Wir dürfen Zukunftshoffnung tanken und von der Größe Gottes erzählen. Davon spricht auch unser Wochenspruch: Christus Jesus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. In unsere Fürbitte heute wollen wir unser verstorbenes Gemeindeglied Willi Körner mit einschließen und alle, die um ihn trauern. Das Bibelwort der Beisetzung am vergangenen Dienstag war: Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Der Predigttext für diesen Gottesdienst ist der Psalm 16. Wenn Sie den mitlesen möchten, der steht ziemlich in der Mitte von der Bibel, im Alten Testament auf Seite 588. Herzliche Einladung zu unserem allerersten Lied. In dem grauen Liederbuch, das ist es, wo das N vorne dran steht, ein neuer Tag. Diesen Gottesdienst im Namen und in der Gegenwart des lebendigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. In Psalm 68 heißt es: Die Gerechten aber freuen sich und sind fröhlich vor Gott und freuen sich von Herzen. Singet Gott, Lob singet seinem Namen, macht Bahn dem, der auf den Wolken einherfährt. Er heißt Herr, freut euch vor ihm. Kommt, lasst uns anbeten.
Wir sind Vater und der Sohn.
Gott ein Loblied singen, das wollen wir tun mit unserem nächsten Lied, wieder im grauen Liederbuch. Komm und lobe den Herrn. Dürfen Sie Ihr Liederbuch in der Hand behalten und schon einmal auch in dem grauen Liederbuch die Nummer 12 aufschlagen. Ich bete. Vater im Himmel, du bist ein Gott, der uns sieht. Du siehst uns auch, wenn wir allein sind, und vor dir können und brauchen wir nichts verbergen. Manchmal erschrecken wir vor uns selbst und vor den Abgründen, die sich in uns auftun. Mit aller Unruhe unseres Lebens kommen wir zu dir und suchen deine Nähe und singen und beten. Das sagt Gott dir zu und darauf kannst du dich verlassen. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Lob singet dem Herrn, erhebt seinen heiligen Namen. Gottes Treue vom Morgen bis zum Abend. Das finden wir wieder ausgedrückt in dem Lied von Gott will ich nicht lassen. Wir singen im Roten Gesangbuch die Nummer 365, die ersten drei Verse. Ich lade Sie ein, mit mir zu beten. Vater im Himmel, du denkst an uns und du vergisst uns nicht. Deine Güte und deine Barmherzigkeit sind unsere treuen Gefährten. Wir sind heute Morgen hier und sehnen uns nach einem guten Wort, nach Ruhe für unser Leben. Deine beständige Liebe und Treue sind es, die unserer Seele Frieden geben. Wir bitten dich, komm, stärke uns. Lass deinen Heiligen Geist durch unsere Herzen fegen und durch unsere Gedanken und erneuere du uns. Amen.
Die Schriftlesung ist auch gleichzeitig der Predigttext, Psalm 16. Das schöne Erbteil, ein güldenes Kleinod Davids. Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist ja der Herr. Ich weiß von keinem Gut außer dir. an den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich meinen Gefallen. Aber jene, die einem anderen nachlaufen, werden viel Herzleid haben. Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern, noch ihren Namen in meinem Munde führen. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du hältst mein Los in deinen Händen. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zur Rechten, so wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher wohnen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude, die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja.
Halleluja.
Lasst uns auf diese Worte antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Unser nächstes Lied steht weder im Gesangbuch noch im neuen Liederbuch. Das finden Sie genau oben angezeigt.
Ich bin durch die Welt gegangen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Den Predigttext haben wir ja schon gehört, den werde ich jetzt nicht nochmal vorlesen. Tamas hat ihn vorgelesen, aber ich möchte noch beten. Herr Jesus, segne du unser Reden und Hören. Amen. Ein güldenes Kleinod. So beginnt die Luther-Übersetzung unseren Predigttext. In anderen Übersetzungen, zum Beispiel in der Elberfelder Bibel oder in einer modernen Übersetzung, das Buch, so heißt sie, da steht Miktam von David. Das wirft doch gleich die Frage auf, was ist denn ein güldenes Kleinod oder was ist denn ein Miktam? Meine Elberfelder Bibel, die ist nicht mehr so ganz druckfrisch, die sagt Miktam, Bedeutung unbekannt. Neuere Forschung, zum Beispiel wiedergegeben in der neuen Stuttgarter Studienbibel, die sagt, es könne so ein Gedenkstein sein. Vielleicht können wir uns einen Miktam wie eine Grabinschrift, wie einen Nachruf, eine Widmung oder wie eine Gedenkplatte vorstellen. Vielleicht so wie die für Karl Weibrecht unten an der Rentmeisterei. Lassen Sie uns doch den Psalm 16 einfach mal unter diesem Blickwinkel betrachten. Psalm 16, Worte von David. Vielleicht am Ende seines Lebens. Lebensdetails werden uns nicht erzählt, nur die Highlights, die Lebensessenz. Und doch blitzt zwischen den Versen dieses Psalms Lebensgeschichte von David auf. Wer war denn der David? In der Bibel, da wird er an unterschiedlichen Stellen erwähnt. Als Psalmdichter, als Hirte, als Harfespieler, als König, als Mann nach dem Herzen Gottes. David, das war einer, der hatte echt die Ruhe weg. Sein Vater ist Isai und er ist aufgewachsen in Bethlehem mit 7 älteren Brüdern. Wer ältere Brüder hat, der kann sich ein bisschen vorstellen, was das bedeutet. Ich habe 3 und bei uns zu Hause, da gab es schon mal Scherze auf Kosten der Jüngeren. Da wurde man schon mal veräppelt und man musste auch was aushalten. In seiner Jugend, da war der David Hirte. Er war oft alleine draußen auf den Feldern und erkannte die Gefahren der Natur und auch der Tierwelt. Er hat gelernt, gegen wilde Tiere zu kämpfen und Angst auszuhalten. Vielleicht hat er in dieser Zeit beten gelernt, so wie im ersten Vers von Psalm 16.
Bewahre mich, Gott.
Ich ruhe in dir, du bist mein Schutzraum. Der Prophet Samuel, der hatte den Auftrag, einen neuen König für Israel zu finden und zu berufen. Und dabei besucht er die Familie von Isai und lässt sich alle Söhne so als Königskandidaten vorstellen. Alle größeren Brüder von David werden dem Propheten vorgestellt, nur der David nicht. Der wird vergessen. Der wird erst auf Nachfrage von Samuel dazugerufen. Ach so, der Kleine, der Jüngste. Was macht das wohl mit so einem Teenie, wenn er in der Masse seiner Geschwister so untergeht? Da muss man sich selbst seinen Weg suchen und bahnen. Da muss man lernen, das auszuhalten. Und ich finde, der David, der drückt es im zweiten Vers von Psalm 16 so aus.
Du bist ja der Herr.
Menschen vergessen mich und auf sie kann ich mich nicht immer verlassen.
Mein Glück bist du.
Inmitten seiner 7 Brüder wird er, der Jüngste, den man erst vom Feld holen musste, zum König gesalbt. David besucht später seine großen Brüder im Krieg und bringt Verpflegung dorthin. Er hört, wie der Riese Goliath seinen Gott beleidigt, seinen Gott, dem er vertraut, der doch sein ganzes Glück ist. Und er sieht, dass die großen Brüder und die starken Krieger so aufgeregt sind und so ängstlich. So greift er zu seinem Hirtenwerkzeug, der Steinschleuder, und stellt sich mit ruhiger Hand und fester Überzeugung dem Riesen entgegen. Sein Kampf ist erfolgreich. Er besiegt den Riesen und erlebt.
Aber jene, die einem anderen nachlaufen, werden viel Herzeleid haben.
David kommt an den Hof von König Saul. Saul geht es nicht gut. Er kommt innerlich nicht zur Ruhe und ist so zerrissen. David kann Harfe spielen und das Harfespielen, das tut dem Saul gut, das beruhigt ihn. In einem Moment und in dem nächsten, da greift er nach dem Speer und wirft ihn nach David und bedroht sein Leben. Das wird so dramatisch, dass David fliehen muss vom Königshof. Er muss seine Frau zurücklassen und auch seinen Herzensfreund Jonathan. Er lebt in Höhlen, in der Wüste. Er ist ständig auf der Flucht vor Saul, der ihn jagt und töten will. Einige Jahre von Davids Leben sind sehr unruhig, sehr ruhelos. Er ist auf der Flucht, heimatlos, rastlos, in Kämpfe verwickelt. Dann stirbt Saul und David wird zum König von Juda und später zum König von ganz Israel gekrönt. Er wohnt in Jerusalem, ist erfolgreich, mächtig und angesehen. Und dann erleben wir David von einer anderen Seite und erleben ja einen Zusammenbruch in seinem Leben. David hat seine Begierde nicht im Griff. Er begeht Ehebruch mit der schönen Frau eines seiner Soldaten. Die Frau wird schwanger. Damit es nicht auffliegt, sorgt David dafür, dass der Soldat an die Frontlinie gestellt wird, wo er auch umkommt. Er verliert ein Kind. Ein anderer Sohn, der Absalom, der mit den langen Haaren, der begehrt gegen ihn auf und zettelt eine Rebellion an. Ein Leben voller Höhen und Tiefen. Manche Schwierigkeiten waren Konsequenz von Davids Sünde und andere Schwierigkeiten die Konsequenzen der Schuld anderer Menschen. Wir sehen Davids Leben mit allen Aufs und Abs, mit aller Schuld, mit allen Sorgen. Was, so finde ich, den David wirklich auszeichnet, was ihn schon groß macht, ist, dass er zu seiner Schuld stehen kann. Er kann um Vergebung bitten und an dem Erlebten reifen. Am Tiefpunkt seines Lebens, da hat David etwas gelernt. Es ist gut, es lohnt sich, sich Gott wieder und neu und ganz auszuliefern. In einem anderen Psalm, im Psalm 51, da drückt er es so aus. Gott, schaffe aus dem Chaos meines Lebens etwas Neues. Wasche mich rein, schrubbe mich rein von meiner Schuld. Davids Leben sagt uns, ich kann immer zu Gott kommen, auch wenn ich allergrößten Mist gebaut habe. Gott vergisst mich nicht. Gott kennt keine hoffnungslosen Fälle. Da, wo wir leiden an unserem Versagen und unsere Schuld uns fertig macht, da kann Gott etwas Neues schöpferisch entstehen lassen. Da lässt Gott in zerbrochene Herzen seine Liebe heilend hineinfließen. In unserem Predigttext im Psalm 16, da spiegelt sich das Leben von David als verdichtete Lebenserfahrung. Wir hören aus seinem Mund, dass er am Ende seines Lebens dankbar ist für das, was Gott ihm hat zufallen lassen.
Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du hältst mein Los in deinen Händen. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden.
David hat in schönem und schweren erlebt, dass sein Gott, der sein ganzes Glück ist, ihn versorgt, ihm ein Zuhause gibt und sein Ruheort ist. Wie der Hausvater in damaliger Zeit den Becher füllte und seinen Gästen reichte, so nimmt David die Fülle des Lebens, das Glück des Versorgtwerdens, die Bewahrung in Leid und das Erleben von vergebener Schuld aus Gottes Hand. Kennen Sie das auch, dass man loslassen muss und dass das doch so schwer ist? Dass man vor etwas fliehen möchte? Dass manches so beunruhigend ist und uns Angst macht? Ich weiß nicht, wie es Ihnen jetzt so geht, wenn Sie die Psalmworte hören und so einen Einblick, einen kleinen Einblick in Davids Leben nehmen und was Sie sich für Ihr Leben wünschen. David, der die Ruhe weg hat und am Tiefpunkt seines Lebens wieder zur Ruhe kommt. Solch eine tiefe Geborgenheit, solch ein Zuhause für mein Herz, das klingt für mich verlockend und wünschenswert. Ein bisschen wollen wir noch weitersuchen im Psalm 16. Wie ist der David denn zu solch einer Glaubensgewissheit gekommen? Er, der Zuflucht- und Heimatsucher. Ich meine, das verrät uns Vers 8.
Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen.
Alle Zeit vor Augen. Sein Gott ist sein Fixpunkt, sein Gott ist sein Gegenüber.
Du bist ja der Herr.
Der Herr ist sein Du. David hat erlebt, was Tobi Wörner in einem modernen Lobpreislied so ausdrückt. Mein Freudeschenker, mein Heimatgeber, mein Glücklichmacher und mein Schuldvergeber, mein Friedensbringer und mein Worteinhalter, mein Liebesspender bist Du. Und wenn die Nacht kommt, mit ihrer Finsternis, mit ihrer Schlaflosigkeit, mit schweren Gedanken, wenn der Lebensweg holprig wird und rau, dann hören wir von David,
wird er nicht wanken.
Nicht wanken. Nicht wanken, weil sein Herr zu seiner Rechten steht. Davids Leben bezeugt, wer sich auf Gott verlässt, der findet für das Heute Freude und Sicherheit und braucht sich um das Morgen keine Sorgen zu machen. Er ist versorgt. Der Herr füllt seinen Becher, ist sein Becher. Sein Lebensraum ist ihm von seinem Herrn mit göttlichen Messschnüren abgemessen. Und in unsicheren Zeiten, wo Schuld und Hass sich breit machen, wo der Krieg lärmt, Krankheit bedrängt, wo der Tod hässlich ins Leben drängt, was ist dann? Dann sagt David,
mein Leib wird sicher wohnen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen.
Auch dann wird er sicher wohnen und geborgen. Er ruht in Sicherheit. Da ist es wieder, dieses geheimnisvolle Ruhen. Der Duden beschreibt Ruhen so. Irgendwo ruhig sitzen, liegen und sich entspannen. Sich durch Nichtstun erholen. David ruht in Gott. Er muss nichts tun, weil sein Gott alles für ihn getan hat. In einem Lied, das was wir ja vorhin gesungen haben, da heißt es, es ist eine Ruhe gefunden. Es ist eine Ruhe gefunden für alle fern und nah. In des Gottes Lammes Wunden am Kreuz auf Golgatha. Das Lamm Gottes, damit ist Jesus gemeint. Und Jesus, der ist diese Ruhe, der ist diese Ruhe, weil er der Souverän ist, weil er die Macht hat über diese Welt. David, ein Vorfahre von Jesus, der hat diese Ruhe gespürt geschmeckt. Er hat sie für sich gefunden, angenommen. Er birgt sich in diese Ruhe, in dieses Aufgehobensein, seinen Rastplatz, seine Hängematte, seinen Ruheort, den hat er bei seinem Gott am Kreuz auf Golgatha festgemacht. Und so ruht er in dem Wissen, Gott ist ja da, Gott ist ja gegenwärtig, Gott schläft nicht, er bewahrt. Gott ist der Herr über Leben und Tod. Der physische Tod ist nicht aufgehoben, nein, es wird noch gestorben. Aber weil der Tod besiegt ist, weil Jesus lebt, hat unser Diesseits in der dauerhaften Gemeinschaft mit Gott eine neue Qualität. Schon heute, schon jetzt, dringt durch einen Türspalt Licht aus dem himmlischen Festsaal in unser Zimmer der Diesseitigkeit. Selbst am Lebensende, angesichts des Todes, klingt David ganz ruhig und gewiss, dass Gott seine Seele nicht dem Tode lässt. Den Herrn hatte er alle Zeit vor Augen, pausenlos vor Augen, als sein Gegenüber, als Du seines Lebens und auch seines Todes. Und dieses Du spricht auch ins Grab. Gottes Machtbereich endet nicht an dem dicken Stein, der vor dem Grab liegt. Seitdem Jesus vom Tod auferstanden ist, seitdem sein Grab leer ist, seitdem sein Leichenhemd ordentlich gefaltet auf dem Stein liegt, seitdem dürfen wir auch glauben und dürfen wir auch in der Gewissheit ruhen, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Das ist eine Freude, die das Herz tanzen lässt. Ist diese Freude nur eine Vorfreude auf den Himmel? Ja und nein. Ja, im Himmel, da werden alle Vorläufigkeiten unseres Lebens überflüssig. Und wir dürfen ganz sein, ganz und eins mit dem großen Du. Und für die Freude, die wir dort erleben werden, gibt es heute noch gar keine Worte. Und nein, warum nicht heute schon mit der Freude beginnen? Warum nicht heute schon ruhen in der Gewissheit, du großes, liebendes Du, du mein Herr.
Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude, die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich.
Du eröffnest mir den Weg des Lebens. Unsagbare Freude finde ich in deiner Gegenwart. Die rechte Hand Gottes, Jesus Christus, hält Wunderbares für mich bereit. Psalm 16, ein Miktam, ein güldenes Kleinod, ein Lebensrückblick auf die Freuden eines Lebens mit Gott, eine Erinnerung, eine Einladung, eine Aufforderung zu Ruhe bewahren und Ruhe finden, in Jesus, der unser Ruheort sein will. Eine Einladung, es David gleich zu tun. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus. Amen. Unser nächstes Lied steht im Liederbuch. Jesus lebt, mit ihm auch ich.
Thank you.
Lassen Sie uns vor Gott stehen und miteinander Fürbitte halten. Jesus, du lebst und du lädst uns ein, mit dir zu leben. Leben mit dir, das ist keine halbe Sache, kein Sparprogramm, sondern unendliche Fülle. Wir danken dir, dass du uns immer wieder erinnerst und einlädst, mit dir zu leben und uns von deiner Güte und Wohlwollen beschenken zu lassen und bei dir Ruhe zu finden. Manchmal sind wir blind und sehen dich nicht, vergesslich und rechnen nicht mit dir, stolz und wollen dich nicht. Wir lassen uns ablenken von vielen verlockenden Angeboten und verlieren dich aus dem Blick. Vergib uns und hab Geduld mit uns. Bewahre uns, Gott. Jesus, du lebst. Von dem Tag an, als diese Welt entstand, bis heute, bist du der Souverän, der Herr dieser Welt. Du hast die Macht und du hast den Durchblick. Wir bitten dich für alle, die Verantwortung für andere übernommen haben. Wir bitten dich für unsere Regierung, für die Kirchenleitung, unseren Kirchenvorstand. Hilf ihnen doch, dich als du, als Gegenüber zu finden und zu bewahren und daraus ihre Kraft zu schöpfen. Schenke du Weisheit und Orientierung. Bewahre uns, Gott. Jesus, du lebst und du gibst unserem Leben Ruhe. Wir bitten dich für alle, deren Leben unruhig wurde, deren Leben durcheinander gewirbelt wurde, die Altes schmerzlich loslassen mussten, für die, die unbehaust sind und ein neues Zuhause suchen. Lass sie doch die Kraftquelle in dir neu entdecken. Schenke ihnen Mut und Weisheit. Lass alle Unruhigen bei dir Ruhe und Geborgenheit finden. Bewahre uns, Gott. Jesus, du lebst und unser Leben soll von deiner Liebe erzählen. Danke, dass wir in dieser Kirche, in diesem Land von dir und mit dir reden dürfen. Gib uns dazu aber auch immer wieder Mut, dich zu bekennen. Heute denken wir an die Christen, die das nur heimlich tun dürfen, die ihre Bibeln verstecken müssen, die für ihren Glauben große Nachteile erfahren, die im Gefängnis sind, nur weil sie Christen sind. Schenke ihnen Trost und eine unerschütterliche Gewissheit, dass du bei ihnen bist. Lass sie in dir ruhen und bei dir Halt finden. Bewahre sie, Gott. Herr Jesus, das Leben von Willi Körner ist zu Ende gegangen. Du warst bei ihm. Du kanntest ihn. Seine guten Tage und auch die schweren. Wir bitten für seine Angehörigen, für alle, die um ihn trauern. Trockne du ihre Tränen. Lege du deinen Arm um die Trauernden. Zeige du Wege heraus aus der Trauer. Du bist ja da, jeden Tag. Willi Körner befehlen wir deiner Liebe und deiner Gnade an. Und wir beten weiter in der Stille. Du bist in unserer Mitte, wenn wir nun gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, dein Name werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und
die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen.
In der Predigt ist das Lied angeklungen von Tobi Wörner, Du tust. Und das wollen wir jetzt miteinander singen. Einige Informationen möchte ich noch weitergeben. Zuerst einmal einen Dank für die Kollekte des letzten Gottesdienstes für die Jugendwerkstätten Gießen, 96,50 €, für unsere eigene Gemeinde 93,32 € und für die Orgel 71,50 €. Die Kollekte dieses Gottesdienstes ist bestimmt für die Arbeit der Diakonie Hessen. Termine in der kommenden Woche. Am Donnerstag um 14 Uhr ist auf dem Friedhof in MoMa die Beisetzung von Andreas Carlo. Am kommenden Samstag um 15 Uhr ist Kindergottesdienst in MoMa in der alten Schule und um 18.30 Uhr ist dort Gottesdienst. Am nächsten Sonntag sind Sie wieder herzlich eingeladen zum Gottesdienst hier um 9.30 Uhr. Da ist auch Jahrgangstreffen der 80-Jährigen und Kinderkirche. Ebenfalls am nächsten Sonntag, abends 19 Uhr, ist im Gemeindehaus ein Konzert mit der Konzertpianistin Sharon Stanley. Sie spielt Werke von Beethoven, Debussy und Chopin unter dem Thema Ich bin die Auferstehung und das Leben, die Schöpferkraft Gottes im Leben und im Tod. Gemeindefest, letzter Sonntag im September, für uns alle in Fürstengrund. Lasst uns miteinander. Um 10 Uhr geht's los mit einem Gottesdienst und danach gibt's viel zu essen, zu trinken, zu spielen, reden, hören, miteinander feiern. Lasst uns miteinander feiern und auch das Fest vorbereiten und ein schönes Buffet zusammenstellen. Wer sich daran beteiligen möchte, mit Hilfe oder auch Buffetbeiträge, der kann sich im Büro melden oder auch direkt im Anschluss an den Gottesdienst bei mir. Ich habe für die Buffetbeiträge eine Liste mitgebracht. Zu allen Veranstaltungen herzliche Einladung. Wir hören noch einmal den Wochenspruch, den wir zu Beginn des Gottesdienstes gehört haben. Christus Jesus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Bevor die Orgel uns musikalisch verabschiedet, darf ich Ihnen den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.